Das Thema heute, das geht uns alle was an. Eigentlich geht Gottes Wort uns immer alle was an, aber das auch ganz besonders. Und ich habe viel darüber schon gehört, über das Thema, aber wenn ich ehrlich bin, seelsorgerlich hat mich das nicht immer so viel weitergebracht. Und Gott hat mir dieses Thema aufs Herz gelegt. Und zwar ist es das Thema Versöhnung. Versöhnung. Ich lese uns am Anfang etwas vor. Im christlichen Glauben ist die durch die Sünde entstandene Kluft zwischen Gott und Mensch zu versöhnen. Das ist durch das Heilsgeschehen des Leidens und Auferstehens Jesu Christi durchgeführt. Die Lehre der Versöhnung von Gott und Mensch durch Christus Jesus wird in der christlichen Theologie als Soteriologie und Heilsgeschichte bezeichnet. Jesus Christus hat nach dem Text der Bibel auch Gott, seinen Vater, zur Versöhnung aufgerufen mit den Worten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dadurch wurde die Erlösung der Menschheit schon vor 2000 Jahren bezahlt. Eine Absolution gibt es nur im Gewissen des Gläubigen durch den Glauben, schützt aber nicht vor weltlichen Strafen. Gemäß dem Absatz "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben" im Gebet Vater unser und weiteren Bibelstellen verlangt Gott von den Menschen, angesichts seiner Vergebung ihrer Sünden wiederum auch allen anderen Menschen bereitwillig zu vergeben. Hervorzuheben ist der große jüdische Feiertag Yom Kippur, an dem, etwas verkürzt dargestellt, die Versöhnung mit dem ewigen Gott dadurch erreicht wird, dass wir uns miteinander versöhnen. Das reuevolle Eingeständnis von Sünden ist eine Bedingung zur Sühne. Der Versöhnungstag befreit von Sünden gegen Gott, jedoch von Sünden gegen den Nächsten erst, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist, heißt es im Talmud. Ich lese uns zwei Bibelstellen dazu vor. Die erste, wenn ihr die Bibeln dabei habt, die steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Jesus Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und dann noch eine Bibelstelle, die ganz wichtig ist und die in vielen Bibelübersetzungen falsch übersetzt ist. Die steht in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2. Und er, Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Richtig muss es genau so stehen, wie es hier steht, in der Elberfelder. In manchen, auch in der Luther, steht: und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht nur allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und das müssen wir theologisch so sehen, dass das Wort Sühnen und Versöhnung nochmal was Unterschiedliches ist. Und ich werde uns auch sagen, was der Unterschied ist. Bei der Sühnung ist eine Genugtuung da. Dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, hat er gesühnt. Er hat die Schuld, die gegen uns stand, hinweggenommen. Für jeden Menschen. Deswegen geht auch kein Mensch verloren wegen seinen Sünden, sondern der Mensch geht verloren, weil er diese Sühnung nicht annimmt und sich nicht versöhnt mit Gott. Das ist ein Unterschied. Bei der Sühnung geht es um die Genugtuung. Jesus hat sozusagen durch sein Leben am Kreuz auf Golgatha das Herz des Vaters zur Ruhe gebracht, damit du und ich nicht mehr gestraft werde von unseren Sünden. Das ist die Sühnung. Die Versöhnung heißt, ich muss es persönlich in Anspruch nehmen. Wenn man das nämlich so übersetzt, wie auch Luther das übersetzt, dann würde da drin stehen im 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2, dass die Welt versöhnt ist. Das heißt, die Welt ist dann auch errettet. Und das ist eine gefundene Fressen für Allversöhnung. Das lehrt die Bibel nicht. Und deswegen muss da stehen, wörtlich auch im Urtext, steht das Wort für Sühnung. Er ist unsere Sühnung. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Jawohl, Jesus hat am Kreuz auf Golgatha für jeden Menschen auf dieser Welt bezahlt. Aber nicht jeder Mensch nimmt automatisch das an. Das passiert bei der Bekehrung. In dem Moment, wo ein Mensch seine Sünden erkennt und bekennt und Gott und der Mensch eins werden, ich Jesus Christus einlade in mein Leben, da versöhnt sich der Mensch mit Gott. Und er hat das Geschenk angenommen. Habt ihr diesen Unterschied verstanden? Sühnung heißt, Gott bezahlt alles, Jesus bezahlt alles, damit du und ich vor ihm bestehen kann eines Tages. Versöhnung heißt, ich nehme das in Anspruch. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das richtig versteht. Nee, das weiß ich nicht. Es gibt auch noch andere Übersetzungen, die das, glaube ich, richtig übersetzen. Aber die Elberfelder, die übersetzt das auf jeden Fall. Schlachter, bin ich der Meinung, übersetzt das auch richtig. Aber da müsst ihr drauf achten. Im 1. Johannes 2, Vers 2, da muss stehen, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht die Versöhnung. Versöhnt werde ich dann mit Gott, wenn ich Gottes Angebot annehme, persönlich, mein Schritt hinzutun. Und jetzt ist die Frage, diese Versöhnung, wie sieht die aus? Was ist Versöhnung? Warum Versöhnung? Unbereinigte Beziehungen verursachen Spannungen. Die kennen wir alle, oder? Wenn man mit einem Menschen oder mit Menschen nicht im Klaren steht, gibt es Spannung. Wo Beziehungen bereinigt werden, da geschieht Errettung Gottes. Das ist wie die Beziehung zwischen mir und Gott. In dem Moment, wenn ich mich bekehre, meine Sünden erkenne und bekenne, kommt Gott in mein Leben, vergibt mir und ich habe eine Errettung. Und wir merken, dass wenn eine echte Versöhnung stattfindet zwischen Menschen, ist auch wieder klare Luft. Unter der Vergebung Gottes werden wir wieder lernen, Gott zu lieben und Gott wieder beginnen, durch uns Gutes geschehen zu lassen. Von daher haben zwischenmenschliche Beziehungen nicht nur Auswirkungen aufeinander, sondern auch auf unsere Beziehung zu Gott, ein doppelter Grund, sie in Ordnung zu bringen. Wenn wir mit anderen Menschen in einer Unversöhnlichkeit sind, wird das immer auch Schaden haben, immer. Wenn ich unversöhnlich bin, kann Gott auch mir nicht vergeben. Genau, das steht in Matthäus Kapitel 6, die Verse 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Und das ist das Dilemma, wenn ich diese Versöhnung nicht aussprechen kann oder nicht annehmen kann. Unversöhnlichkeit bedeutet, ich blockiere in dem Moment Gott in mein Leben. Das ist interessant, dass Gott sich mit den Menschen so eins macht, dass er sagt, lieber Mensch, wenn du nicht vergibst, vergib ich dir auch nicht. Und deswegen ist Versöhnung so wichtig. Aber, und da kommen wir drauf, was ist denn die Basis der Versöhnung? Wisst ihr, wir haben das alles schon gelernt oder umgesetzt. Da sind Sachen passiert im Leben, die, ich werde nachher darauf ankommen, dass auch nicht jede Sünde eine gleiche Auswirkung hat. Auch Sünden haben unterschiedliche Auswirkungen. Komme ich nachher drauf. Aber wie oft haben wir das schon erlebt? Man hat einen Streit gehabt, man spricht danach, wollen wir gar nicht diskutieren, kommen wir, reichen uns die Hand und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Beim nächsten Streit kommen die ganzen anderen Sachen wieder wie Karacho zurück. Das heißt, man hat einen Scheinfrieden, eine Scheinversöhnung geschaffen, indem man die Sünde gar nicht angesprochen hat und gesagt hat, komm, lass das stehen, lass ich da stehen, geben wir uns die Hand und gut, alles ist vorbei. Und innerlich rumort das und die Wurzel des Bösen ist überhaupt nicht ans Licht gekommen. Und deswegen ist es wichtig, was ist die Basis der Versöhnung? Darum geht es. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist dieser Satz, den ich jetzt sage. Beide Seiten, beide, Nicht nur eine. Beide Seiten müssen die Versöhnung wollen, beziehungsweise den Bedarf zur Versöhnung sehen. Denn es nützt mir nichts, wenn ich den anderen meine Hand reiche und der andere haut sie weg. Das macht, ich kann mich mit Gott nicht versöhnen. Gott reicht mir die Hand. Aber wenn ich Gottes Hand weghau, kann ich mich mit ihm nicht versöhnen. Menschen, die sich nicht bekehren, schlagen die Hand Gottes weg. Es kann keine Gotteskindschaft geschehen. Menschen werden keinen Frieden mit Gott finden, indem sie die Hand Gottes wegschlagen. Der Frieden mit Gott findest du dann, wenn du in seine Hand deine Hand legst und ihn um Vergebung bittest und die Freundschaft da ist. Das ist die Basis jeglicher Versöhnung. Andere Versöhnung lehrt die Bibel nicht. Alles andere ist Gefühlsduselei, aber hat nichts zu tun mit biblischer Versöhnung. Das ist ganz wichtig. Gott kann dir auch nicht vergeben, wenn du deine Sünden nicht erkennst und sie bekennst und lässt. Also Versöhnung geht immer von beiden Seiten her. Deswegen hat auch für die Welt noch keine Versöhnung stattgefunden. Sühnung ja am Kreuz. Versöhnung passiert, wenn der einzelne Mensch sich mit Gott versöhnt. Anders geht's nicht. Kein Mensch wird Christ, nur weil Jesus gestorben ist für ihn. Nein, nein, es gehören zwei Seiten dazu. Der Sünder muss zu dem Herrn Jesus Christus kommen. Und wenn er das nicht tut, geht er verloren. Obwohl die große liebende Hand Gottes in sein Leben ständig da ist. Wo echte Vergebung geschieht, echte, da wird auch die Erinnerung geheilt. Wir werden zwar weiterhin wissen, dass Unrecht geschehen ist, aber die Erinnerung daran wird uns nicht mehr mit Schmerzen erfüllen. Wir entfernen einen bösartigen Tumor aus unserem Innern. Vergebung befreit zu einem geheilten Leben. Sieh mal, was ist das für ein Arzt, der eine Diagnose stellt und er sagt, Sie haben da einen Tumor? Und dann macht er den zu und entfernt ihn nicht. Leben Sie so weiter, passiert nichts. Wenn Heilung stattfindet, dann muss die Krankheit, der Krankheitserreger raus. Bei Versöhnung ist es genauso. Es muss raus, es muss auf den Tisch, es muss bereinigt werden, das, was zwischen den Menschen steht. Und auch was zwischen dir und Gott steht. Da sagt Gott nicht einfach, da lasse ich jetzt mal 5 Grad sein, machen wir mal eine Decke drüber. Also wer das lehrt, ist ein Irrlehrer. Dieses Gottesbild gibt es weder im Alten noch im Neuen Testament. Echte Versöhnung erfolgt da, wo eine Sache aus dem Herzen ausgeräumt wird. Und das ist das, was du wahrscheinlich in deinem Leben schon oft erlebt hast. Und du hast dich vielleicht schon öfters mal mit Menschen gestritten und immer wieder kommst du an den Punkt. Und weißt du, was der Punkt ist? Der Punkt ist, dass diese Dinge immer noch in deinem Herzen sind. Echte Versöhnung passiert nur da, wo die Dinge rauskommen. Nicht, wo ich sie untergrabe oder übertünche, sondern sie müssen raus. Das Kreuz lehrt uns, dass wir eine gute Beziehung zu Gott, das ist der senkrechte Balken, das ist der Balken, der mich als Mensch mit Gott verbinden soll. Wir brauchen nur eine gute Beziehung zu Gott und eine gute Beziehung zu Menschen. Und das ist der waagerechte Balken, das ist der Balken, der auf Augenhöhe ist, wir als Menschen. Und dieses Kreuz ist die Verbindung zwischen mir und Gott und den Menschen. In der Mitte, im Zentrum ist Jesus. Und Jesus kann verbinden mich und Gott und mich und den Nächsten. Deswegen ist der, der die Versöhnung in seiner ganzen Echtheit überhaupt nur umsetzen kann, Christus. Wir werden, wenn wir an den Nächsten schuldig werden, automatisch immer auch schuldig an Gott. Und dort, wo ich Gott schuldig werde, werde ich immer auch schuldig an Menschen. Und deswegen ist dieses Kreuz, dieses gewaltige Symbol, dieses senkrechten und waagerechten Balkens ein Bild dafür, dass dieser Jesus in der Luft hängt, zwischen Gott und Menschen, könnte man sagen, und verbindet uns. Dieser Jesus hängt am Kreuz, im Zentrum, in der Mitte des Balkens, dort ist er und verbindet. Er verbindet wen? Gott und Menschen. Was ist noch eine Basis für Versöhnung? Wenn ich selbst noch zornig bin, dann lieber kein Gespräch mit den anderen führen. Das machen viele auch verkehrt. Sie wollen mit Gewalt ein Gespräch ins Leben rufen, was vielleicht noch gar nicht reif ist. Wenn du selbst noch Gift und Galle sprühst, dann wünsche ich dir viel Spaß in dem Gespräch. Du wirst danach Krieg haben. Vielleicht ist der Riss danach noch schlimmer. Wie oft haben wir Gespräche geführt, die wir hätten lieber nicht führen sollen? Wir hätten lieber das machen müssen, was ich euch als Ratschlag gebe. Bete, dass der Geist Gottes dich verändert. Werde erstmal still vor Gott. Man kann nicht gleich, wenn Unversöhnlichkeit dort ist, ist ja etwas passiert. Da sind Wunden zugeteilt worden. Schmerzen. Unangenehmes. Etwas, was einen schwer verletzt hat. Simon, wenn du dort selbst noch bitter bist, zornig bist, giftig bist, und du willst dann mit deinem Gegenüber, der dich verletzt hat, sprechen, dann mal Prost Mahlzeit. Ich habe noch 2 Zehner Paar Unzen, die kannst du dann gleich nehmen. Wir haben noch einen Ring da und dann einen Schiedsrichter und das wird nie eine Versöhnlichkeit geben. Du musst selbst erstmal vor deinen Herrn, und da haben wir uns oft versündigt, auch an den Nächsten, dass wir Gespräche geführt haben in Zorn, in der Rache vielleicht noch, in Aufgewühltheit. Wir sollten stille werden als Christen und sagen, Herr, bearbeite du mein Herz. Verändere du mich erstmal. Das ist der erste Schritt. Was ist noch eine Basis? Eine Basis ist für dich persönlich, dass du den Konflikt als eine Möglichkeit siehst, zu reifen. Nicht immer zu sehen, oh, das ist jetzt alles schlimm, was passiert ist in der Situation, sondern, Herr, du hast das auch zugelassen. Und ich kann reifen. Ich kann reifen an diesem Prozess. Das zweite, sei bereit, aus dem Konflikt zu lernen. Gott hat das zugelassen in dein Leben. Und jetzt guck und betrachte dein Leben und guck, Herr, was kann ich daraus lernen? Vielleicht hat Gott dir auch die Augen geöffnet. Manchmal müssen wir auch an einen Menschen aneinander geraten, weil wir ein falsches Bild von den anderen hatten. Vielleicht haben wir ihn vergöttert. Vielleicht haben wir gedacht, oh, das ist ein Supermann. Und plötzlich merken wir, der ist gar nicht so ein Supermann. Und wir sind wütend und ärgern uns. In Wirklichkeit sollten wir Gott danken, dass wir endlich ein richtiges Bild von den anderen haben. Und vielleicht merkst du, wie giftig du warst und du bist enttäuscht von dir. Du solltest Gott danken, dass du sagst, Herr, guck mal, ist noch gar nicht so lange her, da war ich auf meinen Knien und jetzt bin ich zu allem bereit. Das heißt, aus diesem Konflikt zu lernen, zu gucken, wo stehe ich, wo bin ich mit meinem Gott? Sei bereit und stehe zu deinen Schwächen und benenne sie. Friss das nicht in dich rein. Sag offen, was dich verletzt hat. Das machen viele auch nicht. Da kommt ein Gespräch zustande und dann lässt man den anderen, ach komm, wir wollen nicht ins Detail gehen, Schwamm drüber. Das ist nicht richtig, das ist falsche Seelsorge. Das wird nichts bringen, das Gebet kannst du, brauchst auch nicht beten. Geh gleich raus, brauchst nicht beten. Geht sowieso nur bis zur Decke. Benenn die Dinge und benenn auch deine Schwäche. Und sei bereit, deine Gefühle offen auszudrücken. Tu dich nicht so hinstellen mit Frau Mamine und Frau Max und innerlich brodelst du wie ein Vulkan. Sag auch alles das, was dich verletzt hat und was dich quält. Und versuch nicht, irgendwas zu verbergen. Das wird eine Atombombe. Du wirst dann warten und warten und warten und wenn du diese Dinge nie auf den Punkt bringst, werden sie dich auffressen. Und sei bereit, einen negativen Ausgang zu akzeptieren. Manchmal ist es eben halt so, dass wir uns nach so einem Gespräch nicht unbedingt das erwarten, was wir erhofft haben. Müssen wir auch mitleben. Wir können in unserem Leben nicht alles so verändern, weil manchmal, gerade wenn es in der Familie ist, da wünscht man sich, dass man alles so löst und es wieder so wird, wie es mal war. Und die Bibel ist voll von Dingen, wo die Bibel vergeben hat und wo Menschen sich auch versöhnt haben, aber danach trotzdem nicht alles wieder Friede, Feuer, Eierkuchen war. Und das müssen wir auch akzeptieren. Das müssen wir auch akzeptieren. Und nicht denken, dass wir alles in unserer Hand haben und alles so verändern können. Wenn Gott das schenkt, ist das wunderbar. Aber er macht das oft nicht. Ich werde uns das nachher zeigen. Was ganz wichtig ist, sei bereit, für den anderen zu beten. Bete für den anderen. Das fällt uns schwer. Wenn uns jemanden auf dem Herzen liegt, nicht weil wir ihn lieben, sondern weil er uns nervt, dann für ihn zu beten. Das ist nicht leicht. Aber das ist der erste Schritt zur Heilung. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Ich habe das in meinem Leben immer wieder gemerkt. Wenn ich mit Menschen Probleme hatte, war das immer die beste Medizin, angefangen für ihn zu beten. Herr, hilf du ihn. Hilf du ihn. Oh, die Gefühle, die mögen rebellieren. Die mögen sagen, bete nicht für ihn. Hau ihn lieber einer aufs Auge. Aber weißt du, du bist Christ geworden, weil du dich willentlich für Jesus entschieden hast. Nicht, weil deine Gefühle. Die Gefühle, die trügen uns. Sie singen heute Halleluja und morgen kreuzige ihn. Bau nicht auf deine Gefühle, sondern dein Verstand setze ein. Ich will im Bewusstsein, weil ich ein Kind Gottes bin, für den beten. Ob ich danach fühle oder nicht, das interessiert mich überhaupt nicht. Jesus würde das tun, also tue ich es auch. Jesus hat sich am Kreuz auch nicht wunderbar wohlgefühlt, ist aber dort geblieben. Und wir müssen in unserem Leben auch lernen, nicht auf unsere Gefühle immer zu hören. Ah, wie ist jetzt aber dann? Du, wenn du so lange wartest, bis sie danach ist, wirst du für den Nächsten nie beten. Dann wird der Teufel dich so lange in die Unversöhnlichkeit bringen, du wirst so lange Gift und Galle spucken, bis du eines Tages gehst. Ein ehrlicher und wichtiger Test. Zeigen meine Handlungen Liebe? Ist auch wichtig. Zeigen meine Handlungen Liebe? Spreche ich positiv über den Gegner? Oder ist alles nur noch negativ? Sieh mal, jeder Mensch, egal wie er uns verletzt, hat irgendwo auch eine Seite, die gut ist. Es gibt keinen Menschen, der nur alles schlecht hat. Und wisst ihr, das sind oft die Sachen. In so einer schwierigen Situation vergessen wir oft die guten Eigenschaften eines anderen Menschen oder die schönen Erlebnisse, die wir hatten. Moderne Psychologen machen einen ganz wichtigen Punkt. Die holen Bilder, wo die beiden Streithähne sich auf Bildern wiederfinden. Und das finde ich eine gute Sache. Da sehen sich zwei Streithähne plötzlich Arm in Arm vor 10 Jahren, wo der Streit noch war. Und dafür habe ich schon wieder einen Grund zu danken. Da haben wir etwas Schönes erlebt. Vielleicht gibt es jetzt keine so eine Bilder mehr, aber vielleicht gibt es ein Bild. Tue ich ihm Gutes? Bin ich vergebungsbereit? Ein ganz wichtiger Punkt. Bin ich vergebungsbereit, wenn der andere kommen will und mir die Hand reicht? Dann kann ich dir nur als Christ raten, schlag diese Hand nicht weg. Das haben manche schon getan. Da kommt jemand und tut aufrichtig um Vergebung bitten und sagt, nein, weg hiermit. Du wärst in der Situation, wo ein Mensch von ganzem Herzen ehrlich mit dir Vergebung haben will und du schmeißt ihn raus aus deinem Leben, wird der Satan dich mit dieser Sünde umbringen. Lass es nicht zu. Achte nicht auf deine Gefühle. Deine Gefühle mögen hochgehen und kochen. Vergiss sie. Sag um Jesu Willen, wenn das ernst ist, ich komme nachher da drauf, dann reiche ich dir die Hand. Was das nachher für Konsequenzen hat, werde ich auch noch sagen. Bin ich entgegenkommen? Zeige ich Demut? Sind ewige Werte für mich entscheidend? Ewige Werte. Ich lebe hier als Christ für meinen Heiland, Jesus. Es soll mir immer an erster Stelle wichtig sein, was gefällt ihm? Wie würde er sich verhalten? Und nicht, was wird Fritz machen und Inge und keine Ahnung, wie sie heißen. Was aber auch wichtig ist, der Schuldige, der muss Schuld erkennen. Eine Versöhnung kann nicht stattfinden, wenn zwei Leute zusammen ineinander geraten. Oder auch mehrere Leute. Aber ich spreche jetzt von einer Einzelbeziehung. Ob es in der Ehe ist, in der Familie ist, wo auch immer. Wenn zwei Menschen einander Streit haben, dann ist Schuld immer dabei. Und wenn diese Schuld nicht bekannt und benannt wird, kann es keine Versöhnung geben. Wir lieben dieses Bild von Jakob und Esau aus dem 1. Mose Kapitel 32. Als die beiden Brüder, der Jakob hat aus List den Esau das Erstgeburtsrecht abgekauft. Der hat Hunger gehabt, gib her, interessiert mich nicht, Erstgeburtsrecht, und hat die Linsen gegessen. Und das war nicht so schön, was er da gezeigt hat. Er hat gesagt, eigentlich, die Suppe ist mir wichtiger als der Segen Gottes. Das war nicht so ein schöner Zug von Esau. Jakob ist aber auch nicht unbedingt ein sympathischer Typ. Nicht umsonst hieß er Jakob, der Betrüger, der Listige. Als die Brüder sich 20 Jahre später ungefähr nochmal getroffen haben, so ist die Zeitspanne. Esau war vollkommen überzeugt, den Jakob, den bringe ich um. Und dann ist eine ganz lange Zeit vergangen. Und dann begegnen die beiden sich. Aber was tut Jakob? Er tut Geschenke vor seinem Bruder hingeben. Bevor das mit Gott kommt, er gibt Geschenke seinem Bruder. Was tut er damit? Er bekennt seine Schuld. Er hat nicht gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen, Esau, wir sind Brüder, lass uns mal umarmen und dann ist alles wieder okay. Durch sein Verhalten zeigt er den Esau, ich habe mich nicht richtig verhalten. Und Esau nimmt es an. Ist interessant. Esau nimmt das an. Und das ist immer die Basis für richtige Versöhnung. Da kommt einer und bekennt, ich bin schuldig, und der andere sagt, und ich vergib dir. Der verlorene Sohn, Lukas 15. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Lesen wir, dass der Vater ihn hinterhergelaufen ist, wo er bei den Schweinen war oder wo er dort irgendwo war? Lesen wir das? Nein. Lesen wir, dass der Vater an ihn gedacht hat? Ja, jeden Tag. Sonst hätte er das nämlich nicht mitbekommen, als er ihn vom Weiten sah. Das heißt, er hat jeden Tag geguckt, wo ist er? Aber der Vater hat gewartet, bis der Sohn kommt. Und als der Sohn gekommen ist, da läuft er ihm entgegen und der Sohn, was macht der Sohn jetzt? Der Vater sagt, komm her, ich habe auf dich gewartet. Und jetzt macht der Sohn, oh, dann bleibe ich mal ruhig. Macht er das? Was macht er? Er sagt die entscheidenden Worte. Ich habe gesündigt. Das ist die Basis. Ohne dem keine Versöhnung. Das ist die Basis einer gesunden oder gesunden Versöhnung. Und dann gibt es Hindernisse einer Versöhnung. Zum Beispiel, manche Menschen wollen Vergebung nicht annehmen oder manche wollen die Vergebung nicht gewähren. Ja, dann kannst du auch nichts machen. Wenn einer kommt und sagt, vergib mir, und du sagst, nein, hau ab. Tja. Moment, da kommen wir nachher zu. Nicht unterbrechen. Da kommen wir nachher zu. Wir sprechen nur aus dem Hindernis. Ein Hindernis ist, wenn beide nicht wollen. Wenn einer nur will, kommen wir nachher drauf, was das für denjenigen bedeutet, aber Versöhnung findet nicht statt. Das nächste. Vergebung hat auch ganz viel mit Versöhnung zu tun. Dort, wo zwei Menschen sich versöhnen wollen, muss Vergebung praktiziert werden. Wenn ich den anderen nicht vergebe, kann ich mich nicht versöhnen. Und das ist das, was wir alle schon erlebt haben in unseren Familien. Ach, wir haben doch Sinti, mehr Krakauer und ach komm, das machen wir, ist egal. Und dann kam der nächste Streit und dann hat das Problem, was dich damals schon aufgefressen hat, haust du mit 500-facher Geschwindigkeit zurück. Das kennen wir alle. Genau. Und warum ist es so? Weil es keine echte Vergebung stattgefunden hat. Wenn keine echte Vergebung da ist, kam es auch nicht zu einer echten Versöhnung. Da machen wir viel tralalalalala. Böse, gute Miene zum bösen Spiel, aber innerlich ist der Tumor, der Bösartige noch da. Und da kannst du dich auf den Kopf stellen. Passiert nichts. Wenn einer überhaupt nicht einsichtig ist, kann es nicht zu einer echten Versöhnung kommen. Wenn der andere das nicht sieht, was er dir angetan hat, und wenn du nicht siehst, was du ihn angetan hast, habt ihr keine Basis. Wie versöhne ich mich mit Gott? Ich muss erkennen, Herr, da hätte ich hängen müssen. Wenn ich das nicht erkenne, dann ist Jesus für mich umsonst gestorben. Ich brauche ihn nicht. Ich erkenne nicht, dass er für mich dort hing. Manchmal ist es wichtig, manchmal, dass man die Konfrontation erstmal meidet. So wie bei Lot und Abraham. Der hat ständig Streit gegeben und Lot sagt zu seinen Neffen, geh du den Weg und ich geh den Weg. Jakob und Esau, die waren auch nicht mehr zusammen. Josef und seine Brüder waren auch nicht mehr zusammen. Es war eine Trennung. Manchmal ist das in der Situation erstmal der bessere Weg, damit es nicht eskaliert. Manchmal sind Sachen passiert im Leben, und ich weiß auch, von was ich spreche. Da sind zu starke Verletzungen da, dass es nicht taktisch klug wäre, jetzt so zu tun, als wenn nichts wäre. Das haben auch schon viele gemacht. Danach ist Mord und Totschlag in der Familie passiert. Wenn du merkst, dass zu viel passiert ist, dass die Verletzung, die Wunde zu doll wehtut, dann warte erstmal. Warte erstmal ab vor dem Herrn. Was noch wichtig ist, ich darf das nicht leugnen, dass ein Konflikt da ist. So, ach ja, geschlimm, hüge aber nicht. Ach, doch Mensch, da kriegen wir mal ein Auge zu. Wir sollten ehrlich sein. Das ist die Basis. Was auch tödlich ist, was ein großes Hindernis für jegliche Versöhnung ist, wenn man ständig das begangene Unrecht aufwärmt. Wenn man immer über diese Sachen redet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Leg es ab. Wenn du das alleine nicht schaffst, dafür sind Geschwister im Glauben da. Bete mit sie. Herr, ich habe hier ein Problem. Ich komme hier nicht alleine raus. Hilf mir. Leg es ab. Das ist eines der Lieblingsspielzeuge Satans, die er festhält. Aufwärmen. Immer wieder Dinge aufwärmen. Da ist er Weltmeister drin. Wenn du alleine nicht freikommst, hol dir Seelsorge. Was auch schlimm ist, ein taubes Ohr für Entschuldigung haben, sodass man gar nicht zuhört. Wenn jemand wirklich bereit ist, zu mir kommt und dazu auch steht, was er falsch gemacht hat, und ich ignoriere ihn einfach. Das ist nicht die Art des Herrn Jesus. Oder zu denken, dass der andere, mein Gegenüber, sowieso nie mehr sich ändern wird, sein ganzes Leben, bis der Herr ihn abruft. Woher weißt du das? Wir dürfen nicht Gott ins Handwerk pfuschen. Gott kann Menschen ändern. Gott kann Situationen ändern. Ich muss daran glauben. Aber ich muss es doch meinem Gott zutrauen. Das ist ein ganz großes Hindernis, dass wir sagen, ach weißt du, jetzt haben wir uns schon zweimal gestritten, das wird nie mehr was. Es kann sein, dass es nie mehr was wird, aber hast du denn Jesus vergessen? Der ist auch noch da. Und der kann Sachen verändern. Daran müssen wir glauben. Auch wenn er das vielleicht eine ganze Zeit lang nicht tut. Das ist das Problem. Das ist das, was ich immer sage. Wenn dieser Punkt A ist, haben wir keine Möglichkeit. Es gibt keine Basis. Es gibt keine Basis, wenn der eine sagt, ich bin im Recht, der andere sagt, ich bin im Recht. Und es gibt keine Basis. Und beide kommen nicht an den Punkt, dass sie sagen, gut, ich habe hier versagt und du hast da versagt, dass man sich zumindest annähert. Wenn beide blockieren, ist keine Basis da. Es geht nicht. Und das machen wir oft. Und das haben wir schon so oft gehört. Da haben sich Leute versehen. Und ich habe gehört, wie ist das Gespräch gelaufen? Ach, weißt du, die haben das gar nicht mehr groß aufgegeben. Da wusste ich schon von vornherein. Das ist nur eine Zeitfrage. Die hauen sich gleich die Köpfe ein. Ein paar Wochen gebe ich denen. Oh, nee, das war schon echt. Die haben gebetet. Ich sage, das Gebet, das ist noch nicht mal höher als die Lippen gekommen. Und 3 Wochen später habe ich gehört, oh, die haben sich jetzt richtig. Jetzt ist alles aus. Ich sage, Leute, ist doch normal. Das ist auf Sand gebaut. Auf Gefühlsduseleien auf Sand gebaut. Wir sollen auf das Fundament bauen der vernünftigen Versöhnung. Was auch ganz wichtig ist, dass wir Dinge nicht verdrehen. Das passiert oft. Da sind Dinge da und dann wird das verdreht. Nee, so war das gar nicht. Das war so und so. Ja, dann wird es schwierig. Man muss auch zu den Sachen stehen. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone. Ob als Mann oder als Frau. Wir müssen zu Sachen und auch zu der Sünde stehen. Aber was wir nicht machen können, wir können nicht Buße tun für Sachen, die nicht da sind. Jemand hat zu mir mal gesagt damals, du musst da Buße tun. Ich sage, für was? Ich habe diesen Menschen nichts getan. Ich kann doch nicht für etwas Buße tun, was ich nicht getan habe. Wenn ich einen Menschen beleidigt habe oder verletzt habe, natürlich muss ich mich dann entschuldigen. Aber wenn ich mich nicht falsch verhalte, kann ich doch nicht Buße tun. Was ist denn das für eine Lehre im Wort? Das ist ja, also unbiblisch, das gibt's ja gar nicht. Ich kann mich doch nicht beugen für etwas, was nicht Sünde ist. Wenn ich den Peter hingehe, ihn umarme und tue ihm was Gutes und er schubst mich weg und knallt mir eine, dann kann ich doch nicht hingehen, Entschuldigung, dass ich so lieb zu dir war. Also was ist denn das für eine Versöhnung? Das macht doch Gott auch nicht. Du musst doch vor Gott dich nicht Buße tun für Sünden, die nicht da sind. Gott verlangt doch von dir nicht Buße, wenn du jemanden zum Herrn Jesus führst und du bist total in der Nähe des Herrn. Da sagt der Herr doch nicht auf die Knie. Also was ist das für ein Bild? Also wie kommt man auf solche verrückten Sachen? Ich kann auch vor Gott nichts verdrehen. Ich kann natürlich sagen, oh Gott, also so schlecht bin ich nicht. So schlecht bin ich nicht. Ja, ich kann diskutieren mit Ihnen. Aber wenn ich, so ist das, aber wenn ich nicht einsichtig werde, dann kann dieser große Gott mir nicht vergeben. Dann kann Gott sagen, wir können diskutieren bis übermorgen, aber ich kann dir nicht vergeben. Wenn Dinge verdreht werden, habe ich keine Chance. Was passiert, wenn der andere sich nicht versöhnen will? Ich will mich versöhnen, aber der andere nicht. Und da leiden ganz viele Menschen unter. Die sitzen vielleicht auch hier drinnen, vielleicht nicht heute. Was passiert, wenn der andere nicht will? Wenn ich meine Hand reiche und der andere schmettert sie weg. Ich weiß, dass viele nicht zum Abendmahl gehen, weil da etwas in ihrer Familie ist und sie wollten sich versöhnen und der andere sagt, nee, ich mach das nicht. Und dann kommen sie nicht. Und das ist falsch und ich werde euch das heute sagen, warum das falsch ist. So viel an euch liegt, an euch, habt Frieden mit allen Menschen, Römer 12, 18. Das heißt, in dem Moment, wo du den Schritt auf den anderen zugehst und der andere blockiert dich, bist du frei. Du bist frei. Das ist nicht dein Problem. Wenn der andere dir nicht vergeben will, du darfst die Vergebung in Anspruch nehmen. Nee, kannst du ja nicht. Das habe ich ja gesagt. Also wenn du im Recht bist, wenn Menschen dich zu schlecht behandeln, wenn Leute dich verkehrt behandeln, du kannst doch nicht Buße tun für etwas, was korrekt ist. Wenn du dich als Mensch korrekt verhältst, wenn du dich als Mensch korrekt verhältst und andere Menschen überfahren dich mit Hinterlistigkeit und verdrehen Sachen, dann kannst du dich doch nicht beugen. Was ist das für eine Buße? Dass Gott sagt, du kannst doch nicht Buße tun, für was nicht Sünde ist. Wenn du dich falsch verhältst und du knallst ein oder du machst offensichtliche Sünden, dann musst du dich beugen. Aber das Wichtige ist, hier zurückzukommen. Wenn du bereit bist zu vergeben, wenn du merkst, ich möchte vergeben und der andere möchte nicht die Vergebung haben, dann bist du frei. Lass dich da nicht von Satan knechten. Du bist frei. Wenn du von Herzen Vergebung haben willst und andere schließen dich aus, ist das deren Sache. Dann dreh dich um, das tut weh, ich weiß, das tut weh. Aber geh deinen Weg in Frieden mit dem Herrn. Und bete, dass Gott den anderen versöhnungsbereit macht. Und bete dafür, dass du nicht bitter wirst. Da müssen wir auch für beten. Herr, mach ihn oder sie versöhnungsbereit. Und hilf du mir, dass ich mich nicht in die Verbitterung reinholen lasse. Nimm die Wurzel der Bitterkeit aus meinem Herzen. Ich will da nicht bitter werden. Aber Herr, ich will auch korrekt bleiben. Und dann darfst du dafür beten. Ich bin nicht für den anderen verantwortlich, aber ich bin für mein Verhalten verantwortlich. Verstehen wir das? Für mein Verhalten bin ich verantwortlich. Wenn der andere mir nicht entgegenkommt, das ist sein Ding. Aber wenn ich bereit bin, dann hat der andere ein Problem, nicht ich. Es steht in Römer 14, Vers 12, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Du stehst vor dem Herrn eines Tages. Du, der sieht dein Herz. Der sieht das. Der sieht die Bereitschaft. Und er sieht auch das andere, dass jemand nicht bereit ist. Und das ist entscheidend. Das ist das Entscheidende. Wenn der andere ständig gegen mich schießt, muss ich es nicht wiederholen. In Römer 12, Vers 17 steht, vergelte nicht Böses mit Bösen, sondern Böses mit Gutem. Wenn der andere ständig über mich lästert, mich hineinzieht, immer dieses, lass ihn doch machen. Ich muss dann, wisst ihr, das ist ein schwacher menschlicher Charakter. Ich muss mich da nicht einlassen. Wenn der andere so erbärmlich ist, dass er mit Lügen oder Verdrehungen versucht, meinen Namen zu zerstören, das tut weh. Aber ich lasse mich auf dieses Niveau nicht an. Das ist das Niveau vom Satan. Das lasse ich stehen. Ich weiß, Herr, du weißt, wie es um mein Leben steht. Und wenn der andere jetzt erzählen, lass sie ihr Geschichten erzählen. Es sei denn, ich muss mich dann öffentlich zu irgendeiner Sache mal stellen, dann müssen wir als Männer dann auch gerade stehen, das wollen wir auch tun. Aber solange das nicht ist, lass ich stehen. Wenn andere ständig immer schnappen und die Welt besteht nur aus Schnackers. Lass sie doch. Wenn ich weiß, dass ich mit meinem Herrn klar stehe, dann lass sie doch reden. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich muss es lernen. Herr, jetzt will ich nicht zurückschießen. Wir neigen dazu, den Flitzebogen der Rache zu holen und zu schießen. Lass das. Gib diesen Flitzebogen der Rache den Herrn Jesus. Und sag, Herr, das gebe ich in deine Hand. Ich will nicht schießen. Ich will mich dann nicht mit eins machen. Wenn die anderen sich so reagieren, sollen sie es machen. Ich mache es nicht. Ich lasse mir meinen Frieden nicht rauben. Das will der Teufel. Dass du dir deinen Frieden raubst. Dass du dich so ärgerst und sagst, schon wieder macht er das und schon wieder redet er. Und was für ein dummes Zeug und Lügen und Intrigen. Lass es doch, lass es stehen. Das ist die einzige Waffe, dass du den Teufel seine Waffen aus der Hand stellst. Leg deine Sorgen und Nöte in die Hand des Herrn Jesus und sag, Herr, du weißt um alles. Und dann wirst du sehen, dass das anders wird. Und das Letzte, ist nach der Versöhnung wieder alles beim Alten, so unter dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Sachen und Situationen, da kann man wieder ganz normal so starten wie immer. Aber es kommt drauf an, wie stark die Wunde war, die du bekommen hast oder du dir den anderen gegeben hast. Jede Wunde hat eine andere Heilszeit. Sieh mal, wenn du eine schwere Bypass-Operation hast und wirst dort 8-9 Stunden am offenen Herzen operiert, brauchst du eine viel größere Auszeit als wie jemand, der sich im Finger schneidet. Wenn du einen schweren Herzinfarkt gehabt hast oder einen schweren Gehirnschlag, du, das hat eine ganz andere Auswirkung, als wenn du mal einen kleinen Ratscher hast. Dieser kleine Ratscher, der kann auch tödlich sein. Wenn du eine Blutvergiftung hast, stirbst du an so einem kleinen Ratscher. Also die kleinen Ratscher tun auch weh. Aber wir wissen, was wir meinen. Nicht jeder Streit hat die gleiche Auswirkung. Es gibt manche Streits, der tut auch weh, aber da kann man noch was, vielleicht ein bisschen mehr verändern. Ich weiß von manchen Streits auch, haben mir Leute auch in der Seelsorge gesagt, da haben sie denn gerade mehr als Hinte, da haben sie denn ihre Toten auch beleidigt, bis aufs Letzte. Den Bobo, da haben sie Sachen auf den Mann, seinen Onkel gesagt, wo ich sagte, ja, das ist eine Wunde, die wird schwer heilen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Unterschied, ob ich zu dir sage, du Dummkopf, oder ich beleidige deinen Segen, du Segodarske oder andere Menschen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, oder? Und das müssen wir auch so sehen. Wir sind Menschen. Wir müssen nicht irgendwo denken jetzt, das kann ich jetzt mal kurz so ablegen. Und auch bereinigte Dinge kommen manchmal wieder hoch. Das sind wir als Menschen. Das ist nicht so, dass wir, wenn wir einmal auch was vergeben haben, das dauert manchmal. Das dauert manchmal die ganze Zeit, bis das dann auch irgendwann mal weg ist. Aber wir können nicht alles gleich ablegen. Und manchmal sind dann die Gefühle noch dabei. Und das ist wichtig. Achte nicht auf deine Gefühle. Die Gefühle werden dir immer einen Streich spielen. Tu mit deinem Willen dich entscheiden. Nicht deine Gefühle, die sagen, jetzt liebe ich ihn und morgen möchtest du ihn wieder erwürgen. Achte nicht auf deine Gefühle. Handle mit deinem Verstand und sag, ich will dem Herrn Jesus folgen und ich will mich jetzt entscheiden, für diesen Menschen zu beten. Und dann wirst du Sieg haben. Wo Beziehungen wirklich bereinigt worden sind, da kann man sich zumindest wieder in die Augen gucken. Das schon. Manchmal kann man nicht alles wieder so hinkriegen. Das wäre schön, das wünsche ich mir manchmal auch. Im Himmel wird so sein, da ist alles neu. Auf dieser Erde werden wir immer wieder mit Hindernissen leben. Das kennen wir aus unserer eigenen Familie, die eigenen Kinder manchmal. Da hat man Streit oder Stress und man rauft sich wieder zusammen und man versucht als Familie irgendwo einen Weg zu finden, aber man merkt, so wie es vielleicht mal früher war, so ist es nicht mehr. Da sind Sachen dann vorgefallen, die große Verletzungen haben. Da müssen wir mit leben. Aber wir dürfen nicht, wir müssen darunter nicht zerbrechen. Wir dürfen den Herrn Jesus bitten, Herr, gib du Kraft. Manches Mal wäre es schön für uns, ne, dass wir so einen Knopf hätten, wo wir manches so rückgängig machen können, so alles löschen. Löschen, löschen, löschen und das am liebsten, dass das nie gewesen ist. Aber wir sind Menschen und uns prägen auch diese negativen Sachen. Und wenn etwas Schweres vorgefallen ist in der Familie oder in der Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu meinen Nachbarn, wo auch immer, in der Familie, zu meinem Onkel, dann ist das nicht oft so einfach. Und ich wüsste, ich kann dich nicht den anderen Rat zu geben, als in der Nähe des Herrn Jesus zu bleiben. Da bist du immer richtig. Auch nach der Versöhnung muss man nicht unbedingt zusammenbleiben. Bei Jakob und Esau war das so. Im 1. Mose Kapitel 33, da lesen wir nachher, dass Esau wieder nach Seir ging und Jakob zog wieder sein Weg. Sie haben sich versöhnt, aber ja, sie sind auch älter geworden. Sie sind nicht mehr die Jünger. Und das ist bei uns auch schwer. Wir müssen merken, dass wir auch älter werden. Vielleicht denkst du, ach, ich möchte es mal wieder so haben, damals ist mit Mopral, Kusjake Schucker. Ja, da warst du 20 und dein Bruder war 25. Jetzt bist du schon ein Mann vielleicht, der auf die 50 zugeht. Euer Leben hat sich verändert. Eure Position ist eine andere. Du hast viel mehr Verantwortung. Du hast jetzt ein ganz anderes Blickfeld vielleicht. Du hast früher, vor 20 Jahren, deine Familie mit anderen Augen gesehen wie jetzt als 50-Jähriger. Das verändert sich auch. Und als 80-Jähriger hast du nochmal einen anderen Blick. Und das musst du alles mitnehmen. Und das ist entscheidend, das habe ich eben gehört. Die Liebe, die muss bleiben. Die muss bleiben. Die dürfen wir uns nicht rauben lassen. Die dürfen wir uns nicht rauben lassen. Christus muss uns immer wieder diese Kraft geben. Wisst ihr, manche Sünden haben auch andere Auswirkungen. Und damit schließe ich gleich. Sieh mal, nicht jede Sünde hat die gleiche Auswirkung. Was meint ihr, hat Mose öfters in sein Leben gesündigt als einmal? Ja, natürlich. Obwohl das ein gesegneter Mann war. Der demütigste von allen, steht in der Bibel. Aber als er eine Sünde getan hat, als er den Felsen zweimal schlug, wo Gott sagt, du sollst zu den Felsen reden, diese Sünde hat dafür gesorgt, dass er Kanaan nie betreten durfte. Sehen schon, Gott hat ihn vor seiner Beerdigung auf den Berg Nebo geholt und hat gesagt, da ist das Land. Aber Josua hat das Volk reingeführt. Mose durfte, ich habe manchmal zu Gott gesagt, Herr, da bist du für mich zu hart mit Mose umgegangen. Der Mann, der war so treu. Und dann diese eine Sünde, ja. Sieh mal, das ist für uns ein seelsorgerlich ein wichtiger Punkt. Vielleicht hast du mehrere Sünden in deinem Leben erlebt, in deiner Familie oder in deiner Ehe. Aber es kann manchmal sein, dass ein gravierender, eine Sünde so richtig das alles kaputt gemacht hat. Dann bist du nicht alleine, das ist in der Schrift genauso. Bei Mose war diese eine Sünde, die hat ihn das Genick gebrochen. Diese eine Sünde hat dafür gesorgt, dass er nicht Kanaan betreten durfte. Wir lesen von Ananias und Sapphira. Waren das denn die einzigen, die gelogen hatten? Waren das nur alles aufrichtige Christen damals? Haben die nie Fehler gemacht? Doch. Aber diese beiden, die Ananias und Sapphira, die sind sich einig geworden und wollten den Herrn was vormachen und beide mussten sterben. Ich habe mir manchmal gefragt, Herr, wenn du mich so behandeln würdest, ja, da wäre ich schon, aber schon ganz lange tot. Gott macht das nicht immer so. Aber bei manchen Situationen ist es so. Und das, Geschwister, das müssen wir mitnehmen, dass wir nüchtern über unser Leben denken. Dass wir einfach auch realistisch einfach sehen, manches ist daneben halt so. Ist nach der Versöhnung alles wieder beim Alten? Wahrscheinlich nicht. Wenn du einen schweren Herzinfarkt hast, wirst du nicht mehr dein altes Leben führen. Hier sind manche Männer. Graf, ich muss dich gerade denken. Du bist noch gar nicht so alt. Aber dieser schwere Infarkt, der wird dein Leben verändern. Du wirst plötzlich ein anderer Mensch werden. Und das ist so. Du wirst nie mehr der Grafo sein vor diesem Herzinfarkt. Und das ist auch weise, das zu verstehen. Und dass man sagt, ich bin jetzt auch begrenzt. Das ist wichtig, dass man das auch annimmt, dass man sagt, ich kann nicht mehr. Und das darfst du, mach das bloß nicht. Dass man denkt, ach, das ist doch nichts. Das ist doch gar nichts. Ich schmeiß die Reifen weiterhin, wie ich will. Wenn du so dumm bist, dann wirst du tot gehen. Nicht, weil der Herzinfarkt so schlimm war, weil du darauf nicht geachtet hast. Verstehen wir? Und wir müssen das mit in Acht nehmen. Und wir müssen ganz ehrlich werden, ob es in unserer Familie ist, in der Gemeinde. Manche Streitigkeiten, die haben andere Auswirkungen. Und ich muss einfach wissen, manche Punkte, die werden schwerer zu händigen sein. Und das wissen wir aus unserer Gemeinde, das wissen wir auch in anderen Gemeinden. Ne? Ob das die Geborgenheit ist, da sind auch Verletzungen passiert, die sind tiefer als nur ein kleiner Schnitt im Finger. Und das ist nicht so einfach, da wieder dann den Friedensweg zu finden. Mittlerweile sind die Brüder, die Gemeinde vor 20 Jahren geleitet haben, nicht mehr wie vor 20 Jahren 40, sondern mittlerweile sind das Männer, die gehen auf die 70 zu. Und das wisst ihr selbst als Männer. Je älter man wird, das ist schwieriger dann. Man kann sich nicht mehr so bewegen. Als 30-Jähriger ist man flexibler, aber so in einem gewissen Alter ist das schwer, so große Sprünge zu machen. Das müssen wir alles berücksichtigen. Müssen wir barmherzig miteinander umgehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir aber eine Bibelstelle auch mitnehmen. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen im Alten Testament. Und damit schließe ich. Da steht im Propheten Joel, Kapitel 2, Vers 25. Da sagt Gott, ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Ich werde euch die Jahre erstatten. Das ist ein Bild hier im Alten Testament für den Satan. Die Heuschrecke ist ja hier ein Bild für dämonische Macht. Ist ein Bild dafür, dass, was Satan kaputt gemacht hat, durch Ungehorsam, durch Sünde, kann Gott erstatten an Jahre. Als ich damals weg war vom Herrn und bin zurückgekommen, da war meine größte Trauer, Herr, warum habe ich so viele Jahre, es waren fast 3 oder 4 Jahre, ohne dich verbracht? Und ich habe darüber geweint. Und dann habe ich dieses Wort vom Herrn bekommen. Und Gott wollte mir so sagen, Christian, ich weiß, dass du 3, 4 Jahre weg warst. Aber Joel 2,25 gilt für dich. Ich kann in 2 Wochen mit dir dein Leben mehr verändern als sonst in 20 Jahren, wenn ich will. Und das, was du versäumt hast, durch dein Ungehorsam, kann ich, wenn ich will, ich kann es verändern. Ich kann das alles drehen. Ich habe alle Macht. Sieh mal, und das ist das, wo wir unseren Glauben immer wieder herkriegen. Egal, wie groß die Spannung ist. Wir glauben als Christen an Versöhnung. Erstens, weil Gott mir immer wieder neu die Hand reicht. Und ich muss es Gott zutrauen, dass Gott in mein Leben seine Hand im Spiel hat. Und wo Gott seine Hand im Spiel hat, ist viel, viel möglich. Und der Herr segne uns und schenke uns diese Gnade, dass wir etwas mitnehmen und dass wir immer wieder bereit sind, dafür zu beten, dass wir wachsam werden. Und eins wünsche ich dir von Herzen, lieber Bruder und liebe Schwester, bekämpfe die Unversöhnlichkeit in deinem Herzen wie nichts anderes in dein Leben. Denn nichts anderes wird dich mehr kaputt machen als Unversöhnlichkeit. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu, dass der Satan dich an diesem Punkt kaputt macht. Der Herr möge uns das alles schenken, dass wir Männer und Frauen der Versöhnung werden. Amen.